willkommen bei einer neuen Ausgabe des OHN-Podcasts. Mein Name ist Ricarda und ich bin Redakteurin für Online-Händler-News. Und heute habe ich den Michael Witzenleiter von Conversion Maker zu Gast bei mir. Conversion Maker zählt zu einem der größten hiesigen Kunden von OpenAI, habe ich gehört. Das sind ja die Macher von ChatGPT. Und Michael, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst und was ihr so für OpenAI auch so bietet als Leistung.
Ja, vielen Dank, Ricarda. Freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, wir sind ein Unternehmen, das es jetzt seit 2,5 Jahren gibt. Also theoretisch noch ein Startup, das sich mit zwei Dingen beschäftigt, nämlich mit Conversion-Optimierung und mit künstlicher Intelligenz. Der Hintergrund dessen ist, ich war vorher lange Zeit Geschäftsführer bei einem AB-Testing-Personalisierungstool bei Chameleon. Habe das ganze Deutschlandgeschäft dafür aufgebaut und hatte mich so während der ganzen Corona-Zeit damit beschäftigt, wie man das Thema Conversion-Optimierung mit künstlicher Intelligenz vielleicht ein bisschen anders denken kann. Und eines der Learnings, das wir bei Chameleon auch hatten, ist eben, dass für das Thema Conversion Texte auf Webseiten eine sehr große Bedeutung haben. Also im Prinzip in der gesamten Customer Journey von den Anzeigen, die Kunden sehen, bis hin zur Conversion im Shop dann, wenn ich eine Produktbeschreibung habe, meinen Bestellprozess etc. Und wir haben uns dann während der Zeit damit beschäftigt, wie man Texte so perfektionieren kann, dass Leute einfach besser konvertieren. Sind dann eher durch Zufall damals auf die GPT-Modelle von OpenAI aufmerksam geworden und haben darüber gesehen, dass es eben nicht nur möglich ist, vielleicht Texte zu optimieren auf Basis von unserem Wissen, sondern eben durch die Möglichkeiten von KI auch Texte zukünftig zu generieren auf Basis dieses Wissens. Und das war für uns einfach ein Game Changer und mit einer der Gründe, warum wir einer der ersten Partner von OpenAI in Europa wurden. Heutzutage nutzen wir nicht mehr nur OpenAI, sondern viele andere Lösungen auch bei uns im Einsatz, die sich gegenseitig kontrollieren, gegenseitig optimieren, um einfach noch bessere Texte rauszubekommen. Aber OpenAI ist immer noch Teil unseres Toolstacks und dementsprechend auch immer noch ein wichtiger Partner für uns. Ja.
Was gibt es denn da für andere künstliche Intelligenzen momentan auf dem Markt und inwiefern unterscheiden die sich denn von OpenAIs Modell?
Es kommt immer auf den Anwendungszweck an, den du hast. Also das ist auch so das Learning, das wir bei uns haben. Immer die Fragestellung, was ist es eigentlich, was ich in dem Moment brauche? Eine unserer Besonderheiten sind zwei Dinge. Das ist das Thema Customizing und die Integration in Workflows. Das heißt, wenn wir für Shops Texte generieren, dann hat jeder Shop von uns immer so ein bisschen andere Anforderungen, was die Textlänge, was Wordings, was Formulierung angeht. Und häufig spielt natürlich auch das Thema Skalierbarkeit auch eine wichtige Rolle. Also sprich, es reicht nicht aus, eine Produktbeschreibung oder einen Kategorietext zu generieren, sondern natürlich, also wenn ich einen Shop habe, der mehrere Tausende von Artikeln hat, Millionen von Artikeln. Und um das eben in einem Umfang automatisch machbar zu machen, müssen eben sehr viele Dinge miteinander einspielen. Also ich brauche verschiedene KIs, je nach Anwendungszweck, verschiedene Modelle, um so eben das Beste rauszubekommen. Und so ist unser Tool und auch die Leistung, die wir unseren Kunden erbringen, immer eine Mischung aus verschiedenen KIs. Also du hast jetzt nach konkreten Beispielen gefragt. Das fängt an bei den Modellen von OpenAI, wo eben auch nicht für jeden Anwendungszweck GPT-4, also das neueste Modell von OpenAI, immer die beste Lösung ist. Und geht bis dahin, dass wir momentan auch schon sehr intensiv mit der Google KI, mit Bard testen und dort auch schon viele Vorteile für unsere Anwendungszwecke sehen. Ja. Also da ist sehr, sehr viel am Entstehen, gerade am KI-Markt, sehr viele unterschiedliche Large Language Models, also große Sprachmodelle wie GPT, die gerade entstehen. Und es ist sehr, sehr spannend zu schauen und um uns sozusagen die Rosinen für unsere Anwendungszwecke rauszupicken dort. Ja.
Also du hast jetzt erwähnt, dass ihr da so für verschiedene Kunden dann halt auch immer die verschiedenen Anforderungen beachten müsst, natürlich was so Wording und so angeht. Ich frage mich da, gibt es dann bei einem der KI-Modelle zum Beispiel auch die Möglichkeit, so, ich sag mal, sowas wie Profile anzulegen, wo man dann irgendwie sagen kann, das ist jetzt Unternehmen A, bitte behalte hier immer dieses Wording bei und so. Gibt es da irgendwelche Optionen?
Absolut, ja. Also das ist auch der Punkt bei uns. Also jedes unserer Projekte hat eine eigene Projekt-ID, ja, auf die die verschiedenen KIs dann auch lernen. Und so können wir dann auch sicherstellen, dass die Kundenanforderungen dann auch dauerhaft umgesetzt werden. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einen Kunden, einen großen E-Commerce-Unternehmen hast, dann sind auch die Anforderungen, die das Unternehmen hat, sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt meistens gar nicht so die eine Produktbeschreibung oder den einen Kategorietext, den du unbedingt mit deiner Tonalität oder deinem Aufbau treffen musst, sondern hast unter Umständen sehr, sehr viele unterschiedliche, weil die Kategorie, ich sag mal, Sportartikel in einem großen Shop eben ganz andere Anforderungen hat als die Kategorie Elektronikartikel zum Beispiel. Und so hast du dann viele unterschiedliche Anforderungen, die du auch innerhalb eines Projekts manchmal.
Ja, und wie geht ihr da dann vor, wenn jetzt ein neuer Kunde an euch herantritt? Testet ihr dann, also habt ihr dann schon vielleicht einfach komplett den Überblick, welches könnte denn jetzt das passende KI-Modell sein oder wird dann erstmal durchgetestet? Wie funktioniert es hier und wie funktioniert es da? Was ist jetzt hier das Beste?
Also, es ist immer eine Mischung aus zwei Themen. Das eine ist, erstmal zu verstehen, was möchte der Kunde eigentlich? Und das zweite ist, wir haben eine eigene Technologie, die die Shops unserer Kunden crawlt und die Texte, die dort sind, schon mal bewertet. Wir haben ein eigenes Scoring-Modell damals auch entwickelt, das eben schon existierende Texte bewerten kann und sie und darauf basierend einen sogenannten Copy-Score bei uns kalkuliert. Und dieser Score sagt dann, ob dieser Text für Nutzer und für Conversion-Optimierung gut geeignet ist oder nicht. Und dieses Crawling und diese Bewertung hilft schon mal sehr, unsere KI zu lernen, was sind denn jetzt eigentlich die Texte, die ihr Shop einsetzt und was sind so allgemeine Learnings, die man daraus ziehen kann. Das ist nicht immer deckungsgleich, muss ich ehrlicherweise auch sagen, weil eben viele Kunden, wenn sie dann jetzt definieren müssen, wie soll denn so ein Text bei uns ausschauen, dann vielleicht manchmal ganz andere Dinge auch definieren, als sie gerade im Shop haben. Also sind zwei Dinge, die man zusammenbringen muss, um zu schauen, wie kriege ich jetzt das beste Ergebnis für den Kunden dann raus. Und das ist eben so das, was uns täglich umtreibt, das, was auch großen Spaß macht, die Kundenanforderungen quasi in KI zu übersetzen. Es ist aber auch relativ komplex, um ehrlich zu sein. Ich bin immer sehr, ja, überrascht, wenn ich dann höre, zum Beispiel, dass große Unternehmen gerade dabei sind, so ein eigenes Large Language Model zu entwickeln oder selbst irgendwas im KI-Bereich zu machen, weil ich doch die Details relativ gut kenne und denke, oh, ja, das ist sehr ambitioniert. Also ich traue es vielen Unternehmen zu, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle immer wissen, wie komplex das Thema eigentlich in den Feinheiten ist, weil man merkt es, wenn man auch zum Beispiel mit ganz einfaches Beispiel mit ChatGPT arbeitet. Ja. Da ist ja bei vielen das Thema, oh, ich brauche einfach nur einen guten Prompt und habe dann eben ein Ergebnis, was zu mir passt. Aber die Wahrheit sieht manchmal etwas anders aus. Das wird dir wahrscheinlich auch bekannt sein, wenn du mit ChatGPT schon häufiger gearbeitet hast. Es erfordert dann doch immer einen gewissen Feinschliff, ja, weil eben in so einem einfachen Prompt nicht all deine Wünsche und Bedürfnisse gleich mitgegeben werden können. Ja? Das heißt, du hast eine Vorstellung dahinter, was soll da jetzt rauskommen? Und die KI muss dann irgendwie verstehen, was du jetzt in dem Moment eigentlich meinst und was du dir wünschst. Ja? Und das ist manchmal durchaus eine Challenge. Ja? Und so wie du es, wenn du selber mit ChatGPT arbeitest, dann eben auch feststellst, durchaus eine Herausforderung, weil dir einfällt bei dem Ergebnis, oh hoppla, vielleicht hätte ich der KI doch sagen sollen, ich hätte gerne die Formulierung nicht drin oder es sollte den Aufbau haben und. Und so ist es eben durchaus eine Challenge, exakt auf den Punkt das Ergebnis zu liefern, was du dir in dem Moment wünschst. Wir haben mittlerweile Mechanismen, die das sicherstellen und auch einen Onboarding-Prozess, wo wir eben die Kundenwünsche ganz genau für uns definieren müssen, um dann das Beste rauszubekommen. Ja. Aber das ist durchaus ein Lernprozess und durchaus komplexer, als man sich es manchmal vorstellen kann.
Aber eurerseits oder von Seiten des Kunden guckt dann trotzdem natürlich immer noch mal jemand über diese Texte drüber, nehme ich an. Also ist ja trotzdem noch so eine menschliche Komponente mit dabei. Ist es dann dahingehend eigentlich wirklich eine Arbeitserleichterung oder ist es einfach nur so ein bisschen kreativer Input, der durch die KI-generierten Texte kommt?
Also bei uns ist es so, dass nur am Anfang drüber geschaut wird, um zu schauen, sind die Anforderungen auch korrekt umgesetzt und macht die KI jetzt, was sie soll. Im laufenden Betrieb kriegen wir es hin, dass man eben diese Checks nicht mehr braucht. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Das heißt, in der Lernphase zu Beginn ist die KI auf Feedback angewiesen. Da brauche ich einen Menschen, der dieses Feedback auch gibt. Im laufenden Betrieb allerdings kriegen wir schon skalierbar hin, ohne dass eben Menschen drüber schauen müssen und korrigieren müssen. Liegt aber, glaube ich, auch an unserem Anwendungszweck, weil, wie gesagt, der Hauptpunkt bei uns sind wirklich Shop-Texte. Und dort kann man diese Anforderungen relativ gut auch runterbrechen, sage ich mal. Also wenn du jetzt als Anforderung hast, einen journalistischen Beitrag oder einen Artikel zu haben, dann hast du eher unspezifische Anforderungen, glaube ich, und ein breiteres Thema, wo du häufig mal manuell noch korrigieren musst, ne? Bei einer Produktbeschreibung oder einem Kategorietext kannst du, wenn du die Anforderungen verstanden hast und der KI es entsprechend beigebracht hast, schon mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit und einer sehr geringen Fehler, Toleranz dann auch sagen, so, das verwende ich jetzt hier
Ja.
dauerhaft.
Allerdings spielt ja auch bei Shop-Texten häufig das Thema Abmahnsicherheit eine Rolle. Also das kennen wir ja beim Händlerbund zu Genüge, dass viele Shops wegen irgendwelcher klitzekleinen Fehlformulierungen oder dann fehlt dort irgendwie ein Hinweis auf was weiß ich was für eine Sicherheitsvorkehrung, dass da sehr viel Potenzial ist, um abgemahnt zu werden, wenn man da irgendwelche Fehler in seinen Shop-Texten hat.
Ja.
Wie geht ihr denn damit um, dass das auch rechtssicher ist, was die KI da an Texten generiert?
Ja, also das liegt sehr stark an den Anforderungen, die wir haben. Weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Shop bist, hast du ja, wenn du jetzt ohne eine KI Texte generieren möchtest, verschiedene Optionen. Du kannst sagen, ich nehme jetzt einfach die Herstellertexte, ja? Dann habe ich unter Umständen eben keinen direkten SEO-Effekt, ja? Weil ich eben eins zu eins denselben Content verwende, wie es viele andere Shops auch machen. Ich kann sagen, ich beauftrage einen Copywriter. Da habe ich die, ja, mehr oder weniger gleichen Probleme, ja. Also ich habe dann einen Copywriter, der eben auf das Schreiben, sozusagen also ein Experte für das Schreiben ist, und dementsprechend sich erstmal mit den Artikeln auseinandersetzen muss. Der oder die kann natürlich auch Fehler machen. Also auch da habe ich dieses Thema. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, zu sagen, ich schreibe die irgendwie selber. Dann habe ich zwar das Wissen bei mir, aber eben sehr, sehr großen Aufwand, das Ganze umzusetzen. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, eine gewisse Gefahr von Fehlern habe ich in menschlichen Prozessen, finde ich, häufig höher als jetzt bei einer KI, die bestimmte Regeln befolgt. Das heißt, wenn es eben bestimmte Formulierungen gibt, oder rechtliche Fallstricke, dann kann die KI diese deutlich besser permanent im Blick haben und umsetzen als ein Mensch aus meiner Sicht. Ja. Und deshalb ist es immer noch kein perfektes System in der Hinsicht. Ja. Aber ein System, das durchaus besser funktionieren kann als menschliches. Was meine ich damit? Wir haben durch diese Mechanik, die ich dir vorhin beschrieben habe, dass wir Shops crawlen können und diese Texte bewerten können, haben wir, als wir gestartet sind, mal einen Versuch gemacht und quasi die 20 größten Online-Shops Deutschlands mal gecrawlt und die Texte bewertet. Und das Spannende daran war, dass eben die Textqualität bei den 20 größten Online-Shops wirklich relativ schlecht ist. Also wir hatten teilweise sogar Blindtexte, die da in Shops vorkamen, und hatten so etwa einen Rechtschreibfehler und Grammatikfehlerschnitt von 1,6 auf 100 Wörter, ne? Also so etwa 1 bis 2% Fehler in Texten von 100 Wörtern. Und das zeigt eben, wie schwierig das Thema Texte momentan im Shop-Umfeld ist. Also wie schlecht die Qualität auch ist. Und ich glaube, dass da durchaus eben sehr viele Fallstricke lauern, ne? Also ich glaube, wie du es angesprochen hast, die Abmahngefahr oder Falschinformationen, die habe ich sowieso schon das Problem gerade. Die Frage ist das System, was ich dann im Vergleich dazu einsetzen kann, besser als der Status quo? Also sprich, kann eine KI weniger Fehler machen dort oder rechtssicherer sein als eben der menschliche Prozess oder der Prozess, den ich gerade habe? Und ich
Ja.
glaube schon, dass wir da einen deutlichen Vorteil haben.
Wie geht denn ihr da, wenn ihr mit neuen Kunden im Gespräch seid und dann vielleicht auch mit Mitarbeitenden da im Gespräch seid, mit möglichen ethischen Bedenken dahingehend um? Also es gibt ja immer so dieses Klischee, die KI klaut uns unsere Jobs. Gibt es da nicht dann vielleicht auch Mitarbeiter in den Unternehmen, die dann sagen, wir finden das gerade nicht so toll, weil das eigentlich meine Aufgabe war und mir meinen Job wegnimmt in dem Sinne dann?
Natürlich haben wir auch immer diese Bedenken. Nur ich glaube, der Vorteil bei uns, wo ohnehin relativ wenig aufwendige menschliche Arbeit dahinter steht. Alles, was automatisiert werden kann, hat natürlich einen Verschiebungseffekt, auch was die Arbeit angeht. Aber ich glaube, dass zumindest der Bereich, den wir abdecken, eher eine Arbeitserleichterung ist als jetzt eine Gefahr für Jobs. Ja.
Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für Leute, die sich KI erstmal angucken wollen und noch gar nicht so genau wissen, ob das jetzt so das Richtige für sie ist? Wie könnte man da vorgehen? Gibt es irgendwie, ist OpenAI und ChatGPT jetzt erstmal so das Nonplusultra, um sich einen Überblick zu verschaffen? Und wie könnte man erstmal einfach so als Einstieg testen, wäre das was für mich als Online-Shop-Betreiber, um jetzt meine Texte zu optimieren? Wie sollte man da am besten starten, wenn man sich für das Thema interessiert?
Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, mal selber so ein System auszuprobieren. Ne? Wenn ich jetzt jemand bin, der noch nie ChatGPT genutzt hat, hilft es schon sehr, es mal auszuprobieren. Besser als ausprobieren finde ich allerdings schon, mal wirklich das für eine Fragestellung einzusetzen und mal versuchen, wirklich da dran zu bleiben und zu schauen, kriege ich mein Problem denn darüber gelöst, ja? Das ist so ein bisschen ein Unterschied, den ich häufig auch sehe. Als ChatGPT rauskam, haben sehr, sehr viele Leute damit angefangen, ein Stück weit zu experimentieren, ja? Was sicherlich super spannend ist und wie gesagt auch sehr hilfreich, ja? Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, da hartnäckig mal am Ball zu bleiben und zu versuchen, auch eine Aufgabe vollständig damit zu lösen, ja? Anstatt etwas nur auszuprobieren. Weil man da eben doch mehr über Systeme erfährt und dann auch so die Fallstricke besser kennenlernt. Ja. Also ich merke das immer wieder, zum Beispiel bei der Frage, was ist denn ein toller Prompt? Ja? Oder kannst du mir mal einen Prompt sagen, der super ist? Meine Antwort darauf ist eigentlich in der Regel die, dass es keinen perfekten Prompt gibt, ja? Sondern dass es halt immer darauf ankommt, dass deine Wünsche und deine Anforderungen in einem Text so gut rübergebracht werden müssen, dass die KI versteht, um dir das zu liefern, was du in dem Moment erwartest. Ja.
Du hattest am Anfang mal erwähnt, dass du mal zuvor bei einem Unternehmen für so A/B-Tests gearbeitet hast. Und jetzt gerade so in Bezug auf die Kunden, die jetzt bei Conversion Maker betreut, habt ihr sowas ja bestimmt auch schon gemacht. Und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht mal so ein konkretes Beispiel geben könntest. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche Kundennamen dann natürlich, aber wo sich zeigt, wie dann durch die KI wirklich dann ein Mehrwert für den Kunden dabei rauskam und wie dann quasi in dem AB-Test da die negative Seite aussah und warum dann sich für die Arbeit mit der KI entschieden wurde.
Genau, also wir haben im letzten und diesem Jahr sehr, sehr viele AB-Tests durchgeführt, weil viele Kunden natürlich die Qualität von dem Text natürlich idealerweise an mehr Umsatz messen wollen, ne? Und an dem Thema Conversion Rate. Und um das herauszufinden, sind eben AB-Tests die beste Möglichkeit, um zu testen, ist dieser Text jetzt besser als das, was ich bisher habe, ja? Deshalb haben wir da sehr, sehr viele AB-Tests durchgeführt. Und was sich in den AB-Tests widerspiegelt, ist eben genau das, was wir vor Conversion Maker eben auch schon gesehen haben, nämlich dass Texte eine sehr große Relevanz für Kunden haben. Ja? Und dass sich, obwohl sich seltsamerweise im Markt so ein Stück weit der Mythos hält, dass Shop-Texte eigentlich kaum einer durchliest, ja, sehen wir doch in unserem Test genau das Gegenteil, ja? Nämlich, dass ich mit guten Texten Leute deutlich eher zur Conversion bringen kann, als mit schlechten oder gar keinen Texten. Und einer der ja, stärksten Tests, den wir da gemacht haben, war mit einem großen Sportartikel, Hersteller und Händler, der tatsächlich mit unseren Texten 28% mehr Bestellungen innerhalb eines Monats generiert hat. was eben auch ein Beweis dafür ist, wie wichtig diese Texte sind. Ja? Und die Rahmenbedingungen bei dem AB-Test waren jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen musste, also diese Texte haben zwangsläufig mehr verkaufen müssen, ne? Sondern es sind exakt diese Feinheiten, die wir dort machen, in verkaufspsychologischer Natur, die dort einen Unterschied ausmachen. Weil am Ende des Tages könnte man jetzt bei dem einen Case durchaus sagen, als Hersteller, ja, wenn ein Kunde unbedingt meinen Artikel haben möchte, gibt es ja gar nicht so viele Alternativen, als den jetzt im Zweifel bei mir zu kaufen, ne? Aber trotzdem habe ich da eine sehr, sehr hohe Conversion-Steigerung, glaube ich, hinbekommen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das zeigt, wie unterschätzt das Thema ist, ne? Und wie viel man eben auch mit guten Texten rausholen kann. Ich hatte es ja am Anfang kurz beschrieben, das Niveau in Shops ist häufig nicht ganz so hoch bei diesen Texten. Da sind Fehler drin, da sind Grammatik-Rechtschreibfehler drin, aber auch inhaltliche Fehler. Und wenn ich dann einen guten, sauberen Text dort habe, Punkt. Also das zeigt, wie unterschätzt das Thema ist, ne? Und den Kundenmehrwert darstellt, dann habe ich meist schon einen sehr guten Wettbewerbsvorteil, und dadurch auch eine bessere Conversion Rate. Und das zeigt sich eben in diesen Zahlen auch.
Ja, also ich lese mir schon die Texte in so Shops durch, aber ich muss sagen, ich glaube, so große Textblöcke, die einfach nur Fließtext bieten, würde ich mir jetzt tendenziell weniger durchlesen als einfach knackige Stichpunkte, die mir einfach nur sagen, was ich wissen will. Irgendwie, was weiß ich jetzt, die Maße, Energieverbrauch, so die Key Facts. Und da
Ja,
ist
also ich
jetzt
glaube,
gar nicht so.
entscheidend ist die Kombination, ja.
Ja. Eigentlich ist da
Ja.
ja aber, wenn man solche Texte, also jetzt so wirklich Hard Facts bedenkt, gar nicht so viel Spielraum für textuelle Unterschiede. Also macht da wirklich das dann so viel mehr aus, ob jetzt in einem AB-Test wirklich geschaut wird, diese Stichpunkte hat eine KI geschrieben und diese Stichpunkte hat ein Mensch geschrieben. Kommen da wirklich Unterschiede auf?
Ja, also bei Stichpunkten kommt es natürlich auf die Art und Weise drauf an. Also für Bullet Points, die nur aus 2, 3 Wörtern bestehen, gebe ich dir recht, weil häufig eben die Informationen, die wir brauchen, um Text zu schreiben, eben auch schon in Bullet Points vorliegen. Ja. Der Unterschied sind tatsächlich die Fließtexte und auch Bullet Points, die etwas länger sind. Ja? Also bei Amazon ist es ja zum Beispiel ein Thema bei den Marketplace-Texten. Dort habe ich die Attribute, die im Best Practice jetzt auch eher längere Sätze beinhalten, weil Amazon nicht mehr so klassische Produktbeschreibungen darstellt, sondern eben mit diesen Attributen sehr stark arbeitet. Und das ist auch so das Learning, das wir haben. Das heißt, wenn du wirklich einen Artikel gut verkaufen möchtest, es ist wichtig, eben nicht nur die Sicht von deinem Artikel zu haben, zu sagen, das sind die Features, die der Artikel hat, sondern auch den Mehrwert für den Kunden aufzuzeigen. Und diese Kombination macht, glaube ich, den Unterschied. Sei es jetzt bei längeren Bullet Points oder auch bei der Fließtexten. Zu deinem Punkt vorweg noch ganz kurz. Also in der Regel wird der Text, der bei uns geschrieben wird, die Produktbeschreibung ist nicht über mehrere Seiten ein sehr langer Fließtext, sondern die besten Texte sind bei uns in der Tat Texte, die, ich sag mal, so 150 Wörter rum im Schnitt etwa beinhalten. Ne? Das ist so eine Länge, in der ich durchaus schon meine ganzen Produktvorteile darstellen kann und trotzdem noch eine gute Übersichtlichkeit für den Kunden habe und eben nicht einen sehr, sehr langen Text, der eher abschreckend ist. Ne?
Ja. Trotzdem ist ja jetzt so, dass momentan um das ganze Thema KI einfach ein riesengroßer Hype besteht. Da habe ich mich gefragt, ob du sagen kannst, wie Unternehmen denn jetzt für sich erstmal festmachen können, ob das für sie wirklich einen Mehrwert bringt, mit KI zusammenzuarbeiten oder ob sie jetzt einfach gerade nur dem Hype hinterhereifern wollen. Also woran merkt das jetzt ein Unternehmen, dass das gerade für die wirklich Sinn machen würde?
Ja, also ich würde da vorschlagen, aus Unternehmenssicht jetzt weniger mit KI anzufangen, damit ich KI einsetze, sondern mir anzuschauen, was sind denn so Probleme in meinem Unternehmen und kriege ich die denn über KI gelöst? Ja? Also wenn ich als Unternehmen feststelle, ein Problem bei mir ist tatsächlich, ich sag mal, wie in unserem Beispiel, die Textqualität, ja, oder die Conversion Rate in meinem Shop. Was kann ich da denn mit KI machen, um das zu verbessern? Ne? Dann ist sowas, finde ich, ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, komm, ich habe hier ein konkretes Problem. Ich schaue, kriege ich das mit KI gelöst und habe dann ein wirklich praxisnahes Projekt, was mir im Idealfall dann auch die perfekte Lösung für mein Problem liefert. Und so ein Vorgehen finde ich immer besser, als zu sagen, wir haben jetzt als Projekt Einführung von KI, ja? Aber so genau wissen wir jetzt noch gar nicht, was wir damit überhaupt machen, und dann probieren wir es mal aus. Ja? Finde ich immer etwas schwieriger, weil wenn ich nicht genau weiß, was später rauskommen soll, ist es natürlich auch sehr schwierig, dann einen Beweis für irgendwas zu erbringen. Ja? Ich werde mich dann eher im Projekt verlieren, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so umzudenken, ja. Also KI kann ganz, ganz viele Probleme lösen, ja. Und es gibt sicherlich ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wie ich dann auf solche Projekte komme. Aber ich würde empfehlen, eben genau so vorzugehen, ja. Zuerst das Problem anzuschauen und dann die KI dafür auszuwählen, nicht umgekehrt, ja.
Ja. So mal konkret im Bereich des Marketing gesehen, was gibt's denn da noch für Einsatzbereiche für KI über die Textgenerierung hinaus? Also, wo und bei welchen Hilfestellungen könnte denn jetzt die KI da helfen, also eine KI da helfen?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also was ich sehr intensiv schon kannte, bevor ich eben in diesem ganzen Bereich Generative AI, also diese generative KI, das Thema, das jetzt seit Januar durch ChatGPT durch den Raum geistert, gearbeitet habe, kannte ich eben so klassische KI-Anwendungsfälle im Bereich Segmentierung zum Beispiel, ne? Was ich mir überlegt habe, wie kann ich über KI jetzt passende Zielgruppen in meinem Shop identifizieren, ne? Zum Beispiel, um effizienter Voucher auszusteuern oder Gutscheincodes, ja? Eben diese Codes nur Leuten anzuzeigen, die wirklich kaufen möchten, ne? Oder die es wirklich als Anreiz brauchen, die nicht sowieso gekauft hätten, ne? Das sind so Anwendungsfälle, die es sonst sehr, sehr häufig eben gab. Das Thema Segmentierung und dynamisches Aussteuern von Inhalten dann.
Ja.
Durch diese Generative AI habe ich eben jetzt einen sehr kreativen Part, der mit dazukommt, ne? Das vorher war eher analytisch. Jetzt bin ich im Bereich der Kreativität unterwegs. Und ich glaube, dass es da ganz viele Anwendungsfälle gibt, die durchaus einen sehr, sehr großen Mehrwert jetzt bieten können. Also was ich momentan sehr stark beobachte, wo ich auch eine ganz große Zukunft darin sehe, ist, wie sich das Shop-Erlebnis zukünftig durch die KI auch verändern wird. Also ich erwarte zum Beispiel, dass viele Online-Shops in Zukunft eher wieder klassisch dem persönlichen Verkaufsgespräch sich annähern werden, ne? Das heißt, dass jetzt durch die verschiedenen Chat-KIs einfach mehr Möglichkeiten da sind, um so ein richtiges Beratungs- und Verkaufsgespräch mit Kunden zu führen. Ne? Das heißt, so wie Google vor vielen Jahren den Suchmarkt revolutioniert hat, weil sie einfach dieses Konzept der, ich gebe eine Suchanfrage ein, ja, und bekomme dann Treffer, weil sie dieses Konzept zwar nicht erfunden haben, aber es eben so propagiert haben, dass die Leute gewohnt sind, in der Suchmaschine eben nicht sich durch Verzeichnisse zu klicken, sondern direkt einzugeben, was suche ich, und dann eine Antwort zu bekommen. Ich denke, dass innerhalb der nächsten Jahre durch diese Chatbots auch ein Umgewöhnen bei Nutzern stattfinden wird, sodass dann eben, wenn ich in den Shop reinkomme, ich unmittelbar einer Suche oder einem Chatbot gleich mein Bedürfnis mitteilen werden und wird sagen, Mensch, ich komme jetzt hier in diesen Sportartikel-Shop, weil ich habe jetzt einen Marathonlauf, ja, in 4 Wochen, da brauche ich neue Schuhe dafür, wahrscheinlich ist der Untergrund so und so und meine Fußstellung, die ist jetzt eher x-beinig oder so. Ne? Und so werde ich dann in eine Interaktion mit dem Shop treten und die Erwartung haben, dass mir dieser Shop jetzt die passenden Schuhe empfiehlt, ne? Ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Es hört sich jetzt noch sehr zukunftsträchtig an, aber es gibt schon erste Versuche, ne, die genau in diese Richtung gehen, weil so komplex ist das Ganze nicht. Am Ende des Tages muss ich nur eines dieser großen Large Language Modelle mit den Informationen aus meinem Shop zusammenbringen und schon kann ich solche Dinge machen. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass das einen sehr großen Mehrwert zukünftig leisten wird.
Also gerade das, was du jetzt da beschrieben hast, dieses Modell, ist aber, glaube ich, auch etwas, was viele Leute so ein bisschen ablehnen, aber zumindest den aktuellen Status dessen, weil diese Chatbots halt einfach noch nicht ausgereift genug sind und ein persönliches Gespräch mit einer tatsächlichen menschlichen Person einfach viel zielführender ist, als wenn man einem Chatbot Fragen stellt und dann nur irgendwie: Haben Sie 1, 2 oder 3 gemeint? Wählen Sie aus. Also so statische Rückmeldungen bekommt. Also das kritisieren ja momentan noch viele Leute, dass die Chatbots dahingehend sehr statisch sind und nicht wirklich zielführende Antworten geben können.
Ich glaube, dass das genau der Unterschied ist, ja. Also Chatbots sind, ich glaube allerdings, dass sie sehr, sehr schnell so dynamisch werden, ne? Weil Nutzer eben merken, dass ein Chatbot, wie es ChatGPT ist, eben ganz andere Dinge kann als so ein klassischer Chatbot, der momentan meine Supportanfragen im Shop beantwortet, ne? Und ich glaube, dass dieser Trend sich sehr schnell in diese Richtung entwickeln wird, vor allem dann, wenn diese intelligenten Chatbots immer verbreiteter werden, ne? Wie gesagt, ich glaube, wenn sobald klassische Suchmaschinen auch aus diesen Chatbots bestehen, spätestens dann wird die Umgewöhnung der Nutzer so schnell voranschreiten, ne, und die Erwartungshaltung an Chatbots so auch so schnell mitwachsen, dass ich als Shop tatsächlich so etwas machen muss zukünftig. Ja.
So ein bisschen zum Ende kommend, habe ich vielleicht noch so eine zukunftsrichtende Frage. Was denkst du denn, wie sich so das Thema KI in den nächsten 10 Jahren weiterentwickeln wird? Was werden da jetzt so die nächsten großen drei Trends sein, die auf uns zukommen? Und was sind aber noch Hürden, die KIs unbedingt noch lösen müssen auch?
Ja, also ein Thema hast du natürlich schon angesprochen. Es hängt je nach Anwendungsfall habe ich eben das Problem, dass teilweise KIs noch halluzinieren, ne? Weil ihnen zumindest in diesem Generative AI-Markt teilweise die Anforderungen noch nicht so ganz klar sind, glaube ich. Ja? Also wenn man sich jetzt mal ChatGPT anschaut, ne, muss man sich vergegenwärtigen, dass das eine KI ist, die darauf trainiert ist, eine Konversation zu betreiben. Ja. Das heißt, sie ist so trainiert, dass sie immer eine Antwort gibt. Ja. Nur so bleibt das Gespräch sozusagen am Laufen. Ne. Und sie ist ursprünglich nicht dafür entwickelt, jede Frage des Lebens korrekt zu beantworten, ne? Sondern sie ist trainiert darauf, eine Konversation zu betreiben. Auf Basis dieser großen Datenmenge, die sie hat, kann sie die zweite Anforderung zwar auch größtenteils erfüllen, ja, aber das ist noch nicht ihr Hauptanwendungszweck. Ja? Und ich glaube, dass wir da in nächster Zeit sehr, sehr viel sehen. Man sieht es jetzt schon mit Google Bard zum Beispiel, wo man eine ganz große Game Changer hat, dadurch, dass eben tagesaktuelle Daten auch mit reinlaufen, dass dieses Wissen präzise zu transportieren, auch richtige Antworten zu liefern, immer wichtiger wird und dadurch viel, viel mehr Anwendungsfälle auch ermöglicht. Ja. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren extrem passieren wird. Das Spannende wird sein, was passiert, wenn KI sozusagen nicht mehr das allumfassende Thema ist, sondern einfach ein Beiwerk vor allem, ne? So wie heutzutage ja auch kaum noch einer über das mobile Internet spricht, ne? Was einfach Gewohnheit ist, ne? Es gibt ganz andere Themen, die uns umtreiben. Wir leben in einem mobilen Netz, aber wir beschäftigen uns nicht mehr täglich damit. Und ich denke, so wird es in nächster Zeit mit KI auch ablaufen, dass es einfach noch gewöhnlicher wird, auch die modernen Generative AI-Anwendungsfälle in seinem täglichen Leben zu nutzen, so dass es uns kaum noch auffällt, dass wir in dem Moment tatsächlich eine KI nutzen. Ne? Das wird einfach normal. Und ich glaube, das wird sehr schnell passieren und dadurch ergeben sich immer weitere Anwendungszwecke. Und ich glaube auch, dass die Leute immer besser verstehen, wie sie mit solchen neuen Modellen umgehen können. Ja? Noch ist so ein bisschen das alte Denken im KI-Bereich da, würde ich behaupten. Ne? Nämlich das Thema, ich muss irgendwie alles selber machen und ich brauche ganz, ganz viele Daten erstmal, um irgendwas zu machen. Ich glaube, dass diese großen Sprachmodelle zukünftig einfach es erlauben, KI in viel, viel mehr Anwendungszwecken wie eine Art Service zu nutzen, ja? Die ich dann mit meinen Daten kombiniere, die da sind. Die müssen auch nicht perfekt sein, meine Daten. Die KI kann auch so damit arbeiten, die müssen nicht perfekt strukturiert sein. Und dadurch habe ich viele Hürden genommen, die ich bisher hatte, ne? Dass ich Experten brauche, dass ich eine gewisse Datenqualität brauche, dass ich sehr, sehr viel Invest habe, um erstmal so ein KI-System aufzubauen. Ich glaube, dass solche Tools zukünftig sehr, sehr viel Veränderung da reinbringen, das allen leichter machen, damit auch umzugehen. Ja? Und das wird aus meiner Sicht der Game Changer sein.
Ja, Was du gerade noch gesagt hast über das Thema mit dem mobilen Internet, dass das ja auch was ist, wo früher alle so drüber geredet haben und inzwischen ist das komplett in den Alltag integriert und es wird nicht mehr groß beredet. Das hat mich jetzt auch ein bisschen an das Thema mit dem Metaverse erinnert, was ja auch so eine totale Blase erlebt hat, wo alle drüber geredet haben und dachten, das wäre jetzt das nächste große Ding. Und inzwischen reden irgendwie nicht mehr so viele drüber und es ist ein bisschen in die Vergangenheit, so in den Hintergrund geraten. Und ist wahrscheinlich eher nicht so wirklich das nächste große Ding. KI hat jetzt aber halt einen viel praxisnaheren Anwendungsbereich. Also du bist dir da sicher, dass KI nicht auch ein Ende einer Blase erleben wird, wie das Metaverse, wo ich so ein bisschen sage, dass die Blase sich auserzählt hat.
Ja, es kommt immer drauf an. Also wenn du was wirklich nutzt und es in deinen Alltag übergeht, dann ist der Hype vorbei und du bist in der realen Welt von diesem Thema angekommen. Ich glaube, dass das so noch ein Stück weit der Unterschied ist, ne? Dass gerade beim Thema Metaverse eben sehr viele nur darüber reden, es aber nicht wirklich live in ihrem Alltag integriert nutzen können, ne? Und ich glaube, dass das der Unterschied ist. Und ich denke, im KI-Bereich wird es ähnlich laufen.
Ja, super. Dann sind wir ja gespannt, wie das ganze Thema weitergeht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine spannenden Insights in die künstliche Intelligenz und wie Online-Händler davon auch so ein bisschen profitieren können. Und das ist ja auch wirklich wichtig, dass viele Online-Händler sich da, glaube ich, erstmal trauen dazu, den Schritt zu gehen. Und das sollte aber durchaus zukunftsrichtend wirklich Vorteile auch mit sich bringen, denke ich. Ja. Dann
Absolut, ja. Spannend drauf.
danken wir an der Stelle auch allen Zuhörern des Podcasts. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren unten dalassen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder beim nächsten OHM Podcast.
Ja, vielen Dank, Ricardo.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.